Venedigs antikes Erbe. Anator kämpfte im Trojanischen Krieg gegen die Griechen. Er war der Sohn des Priamos, des Königs von Troja, und der Hekabe, der Königin. Er hatte viele Geschwister, darunter auch Hektor, Paris, Kassandra und Polyxena. Anator war ein Kämpfer und starker Krieger, der viele Feinde tötete. Er war auch ein treuer Freund und Bruder, der seine Familie und sein Volk einigte. Er war besonders eng mit Hektor verbunden, dem Anführer der trojanischen Armee. Anator nahm an vielen Schlachten des Trojanischen Krieges teil. Er überlebte den Fall von Troja und floh mit seinem Vater und seiner Mutter und einigen anderen Überlebenden. Seine Flucht führte ihn bis in die heutige Stadt Padua. Von dort aus sollte er einige seiner Gefährten zu den Inseln der Lagune geschickt haben, um eine neue Stadt zu errichten, die er nach seiner Frau Venezia benannt haben soll. Diese Legende wurde von dem Dichter Dante Alighieri in seiner Göttlichen Komödie erwähnt und war im Mittelalter sehr populär. Diese Legende wurde erstmals im 11. Jahrhundert von einem venezianischen Chronisten namens Johannes Diaconus erwähnt. Aber, jetzt kommt der Knackpunkt, die Venezianer waren ein keltisches Volk, das schon vor dem Trojanischen Krieg in Norditalien lebten und gar nichts mit den Trojanern zu tun hatte. Die Sprache und die Kultur der Venezianer war stark vom Lateinischen und vom Griechischen beeinflusst und nicht vom Anatolischen, das die Trojaner sprachen. Die Architektur und Kunst von Venedig zeigte erstmal auch keine Ähnlichkeit mit denen von Troja. Hallo, ich bin Chris vom Podcast Erlebnis Irland. Ich bin Reisefotograf und Podcaster. In der heutigen Episode geht es um die antike Geschichte der Stadt Venedigs. Wir, meine Frau und ich, kommen jetzt schon seit über 12 Jahren jedes Jahr mindestens einmal im Jahr in die Serenissima. Und bisher habe ich immer nach einer plausiblen Verbindung zur venezianischen Vorgeschichte gesucht, zu den antiken Wurzeln. In den meisten Geschichtsbüchern, egal ob italienisch, englisch, französisch, beginnt die Geschichte der Stadt irgendwo im Mittelalter und die antike Vorgeschichte bleibt dabei ziemlich im Dunkeln. Trotz vieler Streifzüge, ich liebe das, durch italienische und venezianische Buchläden bin ich bisher, was die antiken Wurzeln der Stadt angeht, arg im Dunkeln getappt. Bis heute, ihr hört es vielleicht, es stürmt und regnet. An einem stürmischen Regentag im Veneto. Ich sitze jetzt gerade draußen bei der Aufnahme, die Kinder draußen auf der Terrasse, die Kinder schlafen drinnen im Apartment und um mich herum stürmt's und regnet's. Und heute waren wir jetzt unterwegs und haben eine spannende Entdeckung gemacht, nachdem ich gestern sehr umfassend im Internet recherchiert habe. Eine weitere Legende, zu der, die ich euch vorhin schon erzählt habe, besagt, dass Venedig von einem griechischen Helden namens Orseolo gegründet wurde. Jetzt kommen wir schon eher so in die Richtung Griechen, der ein Nachkomme des Gottes Poseidons gewesen sein soll. Er soll mit seinem Schiff durch das Mittelmeer oder über das Mittelmeer gesegelt sein, bis er an einer Stelle ankerte, wo er eine Stimme hörte, die ihm sagte: Hier wirst du eine große Stadt bauen, die über das Meer herrschen wird. Er folgte dieser Anweisung und begann mit dem Bau von Venedig auf den Inseln der Lagune. Diese Legende wurde ebenfalls im Mittelalter vom Historiker Flavio Biondo aufgezeichnet und war eine Art Propaganda für die Seemacht Venedigs. Also Griechenland ist schon fast in der richtigen Richtung. Eine andere Legende erzählt allerdings von einem Orakel, das den Flüchtlingen den Weg nach Venedig wies. Demnach sollen sie eine Stimme gehört haben, die ihnen sagte: Ascendite et super aquas ambulate. Steigt hinauf und wandelt auf dem Wasser. Schon ein bisschen sehr christlich. Das erinnert ein bisschen an Jesus, der über den See Genezareth gewandelt ist. Dies wurde als ein Zeichen gedeutet, dass sie sich auf die Inseln in der Lagune begeben sollten, die wie Wasser erschienen. Diese Legende soll die göttliche Herkunft und die Bestimmung Venedigs unterstreichen, die sich auch in ihrem Namen widerspiegelt, der von Venus abgeleitet geworden sein soll. Wenn wir jetzt schon bei Wundern und Orakeln sind, noch eine weitere Legende, die von einem Wunder berichtet, das ebenfalls zur Gründung der Stadt beitrug. Es geht um den heiligen Magnus von Oderzo. Nicht Uderzo, sondern Oderzo, ein Bischof aus dem 7. Jahrhundert, der auf seiner Reise durch die Lagune an einer Insel namens Olivolo ankam. Dort soll er einen blinden Mann geheilt haben, indem er ihm einen Zweig ins Auge stach. Ein bisschen sehr rabiat, aber anscheinend hat es geholfen. Der Zweig soll dann zu einem Olivenbaum gewachsen sein, der als Symbol des Friedens und des Lebens galt. Ist heute ja auch immer noch der Fall. Der heilige Magnus soll dann die Bewohner der Insel ermutigt haben, dort eine Kirche zu bauen, die dem heiligen Petrus geweiht war. Diese Kirche gilt als eine der ältesten in Venedig und steht noch heute auf der Insel San Pietro di Castello. Die bekannteste Legende aber besagt, und die kommt wahrscheinlich noch näher dran wie die mit den Griechen, dass Venedig am 25. März 421 nach Christus gegründet wurde, als eine Gruppe Flüchtlinge vom römischen Festland vor der Invasion der Hunnen und der Langobarden Zuflucht auf der Insel oder auf den Inseln der Lagune suchten. Sie errichteten eine kleine Siedlung auf der Insel Rialto, also da, wo heute die Rialto-Brücke steht, die zum späteren Zeitpunkt das Zentrum der Stadt wurde. Diese Legende basiert ebenfalls auf einer Chronik des 11. Jahrhunderts, ebenfalls vom Mönch Johannes Diaconus verfasst, ist aber historisch nicht gesichert, weil die historische Forschung gezeigt hat, dass Venedig nicht an einem bestimmten Datum gegründet wurde, sondern sich allmählich aus verschiedenen Siedlungen entwickelt haben. Vor allem war sie nicht immer an diesem Ort, wo, also a Rialto, auch nicht am St. Markusplatz. Sie war ursprünglich wo ganz anders. Da kommen wir aber später dazu. Die ersten Bewohner waren wahrscheinlich Fischer, Salzhändler, die später zu Händlern und Seefahrern wurden. Venedig wuchs im Laufe der Jahrhunderte zu einer mächtigen Republik heran, die dann ihren Einfluss auf das ganze Mittelmeer und darüber hinaus ausdehnte. So, also, diese Legende hat einen wahren Kern. Und zwar sind wir dem Thema jetzt nachgegangen, wie sich die Besiedlung der Lagune entwickelt haben könnte. Und zwar gibt es im Veneto die Reste oder die Ruinen der römischen Stadt Altinum. Sie war ein Beispiel einer bedeutenden Siedlung in der Region Venetien, beziehungsweise im heutigen Veneto. Sie existierte vom 5. vorchristlicher bis zum 7. nachchristlicher Jahrhundert. Also sprich auch über die römische Antike hinaus und lag an der Mündung des Flusses Silis, die in die Lagune von Venedig mündete, und sie war schon damals in der römischen Antike ein wichtiges Handels- und Verwaltungszentrum. Es war eine relativ große Stadt, sie hatte ein Amphitheater, sie hatte ein Theater, also eine relativ große Stadt. mit viel Kunst, viel Kultur, Religion. Es gab verschiedene Völker, es wurden keltische Gräber nachgewiesen, es wurden venetische Gräber nachgewiesen, die vorrömisch sind. Also dort war ein Schmelztiegel, oder auch die Etrusker, die Römer, die Goten, Byzantiner und am Schluss natürlich die Langobarden. Altinum wurde im Jahr 452 nach Christus von den Hunnen tatsächlich zerstört, aber es wurde nicht verlassen. Einige Bewohner blieben in der Stadt und siedelten dort, während andere auf die Inseln in der Lagune flohen und dort die Grundlage für das spätere Venedig legten. Das stimmt vielleicht so nicht ganz, weil die Verbindungen in die Lagune auf die Inseln bestanden schon vorher. Vor allem ist Altinum nicht weit weg von der Insel Torcello. Auf Torcello gibt es eine Basilika, die tatsächlich mit der ähnlichen Technik errichtet wurde wie die Bauwerke in Altinum. Dort befindet sich auch in der Lagune, im Wasser der Lagune, ein Mosaik, wenige hundert Meter von der Insel weg. Das Mosaik gehörte zu einer römischen Villa. Und vorhin hatten wir ja schon das Thema Salzseder und sonstige Fischer. Es gab vermutlich auch schon Besiedlung vor den Römern und durch die Römer in der Lagune. Also war das eher so ein logischer Schritt, nachdem eben die Stadt nicht mehr so wirklich sicher war, sich einfach dann in die Vorstadt oder ins Nebelgebiet, sprich auf die Inseln, zu verlagern. Die Stadt wurde dann im 7. Jahrhundert endgültig aufgegeben, als die Langobarden sie eroberten und plünderten. Ja, ist auch logisch, weil man hat ja schon angefangen, sich gewisse Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Die Überreste von Altinum sind heute nur noch schwer zu erkennen. Sie sind natürlich zugewachsen, zugeschüttet, verschüttet. Viel liegt unterhalb, unter Feldern von der Landwirtschaft, zum Beispiel der Hafen der Stadt. Die Stadt war natürlich auch ein wichtiger Umschlagplatz für Hafen, für Ware und darum auch mit dem Hafen ausgestattet. Erst im Jahr 2007 gelang es einem Team von Archäologen mit Hilfe von Luftbildern und geophysikalischen Messungen ein detailliertes Bild der antiken Stadt zu rekonstruieren. Sie entdecken dabei komplexe Stadtstrukturen mit Straßennetz, einem Forum, einem Theater, Amphitheater, Zirkus, Aquädukt, Kanalisation, Tempel, Villen und Nekropolen. Viele Beispiele von der Nekropole findet ihr eben dazugehörenden Museum. Die römische Stadt Antium ist wirklich sehr spannend. Sie gibt eigentlich mal so einen historischen Einblick über die Entstehung der Stadt Venedig. Also wie gesagt, ich habe mich immer gefragt, wie das sein kann, wie die Zusammenhänge sind, wo die Stadt eigentlich herkommt. Also sie ist ein sehr spannendes Beispiel für die Geschichte und die Kultur der antiken Zivilisation, die sowohl von Kontinuität wie auch vom Wandel geprägt war. Also man sieht die ganze alte antike Struktur, aber auch die Flexibilität, mit denen eben auf die Gefahren reagiert worden sind und die Anpassungsfähigkeit sowie der Erfindungsreichtum von ihren Bewohnern. Zu dieser antiken Stadt gibt es noch ein Museum. Da wurde extra ein Museum eingerichtet, und zwar das Museo Nazionale e Area Archeologica di Altino. Die Stadt oder der Ort, das ist jetzt eigentlich weniger Stadt, heißt jetzt noch Altino. Und sie widmet sich natürlich den Funden aus der Umgebung. Das beginnt schon in der Steinzeit. Schon in der Steinzeit war die Region besiedelt, vermutlich auch die Inseln. Und hat eine sehr spannende Ausstellung. Schade, dass nur sehr wenige Besucher da sind. Es gibt auch eine, zum Beispiel eine Mensa, die leer steht. Dort stehen dafür Getränke, ein Kaffeeautomat und ein Essensautomat und das war es in der Regel. Das Museum wurde in den 60er Jahren eröffnet und zeigt eben Funde aus verschiedenen Epochen von Bronzezeit bis Spätantike. Es gibt eine reiche Sammlung von Skulpturen, Mosaik, Keramik, Schmuck, Münzen, Inschriften, die das Leben und die Kunst der einst blühenden Stadt illustrieren. Also es war sehr spannend. Das einzige Thema war, es gibt englische Übersetzungen teilweise von den Tafeln und dann gibt es wieder teilweise keine. Allerdings, wir haben uns dann mit Google Translator oder ähnlichen Übersetzungsprogrammen beholfen. Das hat sehr gut funktioniert. Und es zeigt auch einen Querschnitt über die archäologischen Ausgrabungen des 19. Jahrhunderts, die durchgeführt worden sind. Es gibt eine prähistorische Sektion, eine römische Sektion, die für uns natürlich am spannendsten war, die frühchristliche Sektion und die spätantike Sektion. Und jede enthält Informationen, Tafeln und Multimedia-Stationen. Naja, die einzige, die wir dann gesehen haben, die war dann kaputt. Ja, die stand abgeschaltet irgendwo auf der Seite. Aber es gab echt sehr viel über das Gräberfeld und es war echt sehr spannend und sehr aufschlussreich. Also wie gesagt, das war der fehlende Link für mich, die Einordnung in die Geschichte von Venedig mir dann jetzt ermöglicht hat. Das Museum hat auch einen großen archäologischen Park. Also die ganze Fundstelle sind irgendwo über das Stadtgebiet verteilt. Der Hafen, der liegt noch im Feld, also den sieht man nur vom Luftbild aus. Es gibt noch eine Straße mit dem Überrest vom Tor, vom Stadttor. Es gibt Kanäle, die Nekropolen haben wir jetzt nicht gesehen. Aber es gibt noch Mosaik, Fußböden. Und eben von der Nekropole bei der Kirche sind auch verschiedene Stelen und Grabsteine noch ausgestellt. Früher war dort das Museum und das ist jetzt heute Lagerfläche. Aber nicht nur das Museum ist sehr spannend, sondern auch das ganze Umfeld mit der Lagune, mit den Gewässern, mit den Kanälen, den Booten, die dort angebunden und verteut sind. Das ist auch ein sehr spannendes Foto. Objekt oder sind auch sehr spannende Fotomotive, die ich dann bei Gelegenheit, wenn es mal nicht regnet und stürmt und nicht Herbst ist wie jetzt, auch mal nochmal mit der Kamera heimsuchen werde. Jetzt hoffe ich, dass dir dieser Podcast, diese Episode gefallen hat. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir planen fürs Frühjahr, in der ersten zwei Februarwochen auch wieder einen Fotokurs, einen Fotoworkshop, wenn du Lust hast, mit uns den Karneval und die Stadt Venedig zu erkunden, dann sei gerne mit dabei. Ansonsten schicke ich dir tolle Grüße, feuchte Grüße aus dem Sturm und dem Regen auf dem Cavallino Lido und wünsche dir einen ganz tollen Tag und ein schönes Wochenende. Dein Chris.